Geboren 1983 im Saarland, begann seine Karriere nach einem Studium der Betriebswirtschaftslehre in Saarbrücken und Valencia. Mit Promotion zu Rechnungslegungsfragen professioneller Fußballclubs und Stationen bei Allianz und im Finanzbereich des HSV stieg er kontinuierlich in Führungspositionen auf. Seit Januar 2023 verantwortet er Finanzen, Organisation, Personal und Recht beim HSV. Heute ist er zu Gast bei Universitätspräsident Dr. Hauke Hekerin. Dr. Erik Huber.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Campus Legenden. Mein Name ist Hauke Hekerin und ich bin der Präsident der Uni Hamburg. Und ich freue mich, Sie und euch zu einer weiteren spannenden Ausgabe begrüßen zu dürfen. Mein heutiger Gast ist Erik Huber. Dr. Erik Huber. Er ist seit 2023 Vorstand beim Hamburger Sportverein und einer von zwei HSV-Vorständen. Gemeinsam sprechen wir heute darüber, wie sein Weg ihn vom Saarland über Spanien, München nach Hamburg und dann auch in die Führung des HSV geführt hat, welche Begegnungen und Ideen ihn dabei prägten und wie vielleicht auch die Studienzeit bis heute nachwirkt. Herzlich willkommen, lieber Herr Huber.
Moin, vielen Dank, ich freue mich drauf.
Holen Sie uns doch mal ab. Sie sind im Saarland 83 geboren und dann auch da ja aufgewachsen und Sie haben 2003 in Illingen im Saarland Abi gemacht. Wie war das denn damals? Was war Ihre Fantasie für das Leben, das vor Ihnen liegt?
Das ist eine sehr schöne Frage. Ich bin da aufgewachsen, habe mich da sehr wohl gefühlt und für mich gab es eine Leidenschaft, das war Fußballspielen. Und ich habe das gemacht, was mir Spaß gemacht hat. Und dann kam allerdings rund um die Abiturzeit die Erkenntnis, es wird keine Champions League, es wird keine erste Liga. Und für diese klare Erkenntnis war ich auch dankbar. Ein paar Kollegen, die waren ein bisschen besser, aber auch nicht gut genug. Und diese Fußballpyramide ist sehr, sehr spitz. Und dann habe ich alles, was Fußball ausmacht, hat mich begeistert. Ich habe aber nicht so, ehrlicherweise, nicht so die Vorbilder gehabt. Ich komme nicht aus einer akademischen Familie. In meiner Familie hatte zu dem Zeitpunkt eigentlich niemand studiert. Und ich habe dann mein Abitur gemacht und bin ein bisschen blauäugig in die Phase gegangen. Ich habe gedacht, ich habe ja jetzt ein Jahr Zeit. Ich habe mich für den Zivildienst entschieden, den der Fußballclub organisiert hat.
Ah, okay. Was haben Sie da gemacht?
Ich habe am Ende des Tages nichts gemacht. Okay. Weil dann gab es eine Gesetzesnovellierung, dass nur noch begrenzt, verpflichtend quasi der Wehrdienst oder der Zivildienst abgeleistet werden musste. 2003 war das und dann hatte ich 2 Wochen Zeit. Was mache ich denn jetzt ein Jahr?
Okay.
Mache ich es vielleicht freiwillig oder fange ich an zu studieren? Aber ich hatte keine Ahnung, was ich studieren soll. Und dann war es sehr uninspiriert. Ich wollte unbedingt weggehen. Ich war aber, das kann man heute gar nicht mehr laut sagen, aber ich war mit 18, 19 völlig unselbstständig. Wusste nicht, was ich studieren will. Ich wusste nicht, wo meine Stärken liegen. Ich wusste, ich will irgendwas mit Sport, mit Fußball machen. Ich habe den Managementbegriff mal irgendwo gehört. Es hat sich irgendwie ganz lässig angehört und habe gedacht, Fußballmanager, das wäre doch irgendwie was. Und was fängt man dann an zu studieren? Und dann bin ich zur Studienberatung und dann kam der Klassiker. Ja, irgendwie so ein paar kaufmännische Grundlagen braucht jeder. Und dann habe ich mich entschieden, mal in Saarbrücken für ein Jahr mal anzufangen. Und dann bin ich da auf dem Campus und ich muss sagen, der erste Tag hat mich direkt verzaubert.
Ja?
Also
okay.
Die Saarbrücker Universität ist jetzt keine weltbekannte Ivy League Universität und dennoch eine ganz wundervolle, weil sie eine Campus-Universität ist. Und diese Bibliothek, der Campus mit den vielen Fachrichtungen, fand ich ganz faszinierend, ja. Das hat ganz viel Spaß gemacht.
Ja, ist auch wirklich schön. Ich erinnere mich auch noch. Ich war auch öfter da. Was hat Sie so besonders verzaubert? Sie haben das gerade so schön prägnant gesagt.
Ja, die Energie, die anderen Perspektiven. Wir reden heute viel von der Diversität. Das lebt man auf dem Campus, nämlich nicht nur diverse Hintergründe, sondern auch diverse Dimensionen und Denkweisen. Das hat mich fasziniert. Auf dem Saarbrücker Campus war es diese Melange aus Geschichte und aus progressiver Art. Das Deutsche Forschungsinstitut Künstliche Intelligenz gab es auch damals dort schon. Ich war am Cluster der Startups dann irgendwann auch unterwegs. Da war das einfach jeden Tag was anderes passiert und das hat mich begeistert. Ich hatte auch das Glück, dass ich noch studiert habe, bevor die Bachelorisierung Einzug gehalten hat.
Bologna. Mhm.
Und dafür bin ich sehr dankbar, weil ich habe in meinem BWL-Studium dann nachher, also es war dann mehr als ein Jahr geworden, auch wenn die ersten 2-3 Semester schrecklich waren, muss ich gestehen. Habe dann aber die Möglichkeit gehabt, ich habe politische Scheine gemacht, ich bin in Geschichte nochmal eingetaucht. Ich habe mich selber in die Bibliothek gesetzt und habe Sachen, die ich in der Vorlesung aufgegriffen habe, konnte ich nochmal in Ruhe vertiefen, auch wenn es nicht klausurrelevant war. Man hatte viel mehr Freiheit. Also ich beneide die Studierenden heutzutage tatsächlich nicht. Ich konnte mich da wirklich austoben, weil, wie ich es eben schon angemerkt habe, ich war mit 19 noch nicht so weit, dass ich wusste, wo meine Stärken sind und wo meine Begeisterung liegt.
Haben Sie gerade gesagt, am Anfang war das schwer. Was war so schwierig?
Diese Begeisterung rauszufinden? Oder im
Sie haben so die ersten Semester, haben Sie gesagt, so. Im Ankommen?
Ja, BWL, Saarbrücken, 1000 Menschen im Audimax. Dann so diese Sportler in dem Alter, da hat man sich auch nicht in die erste Reihe gesetzt, sondern hat natürlich die anderen Sportler. Und dann ging es eher darum, wann ist welche Fakultätsparty. Die Sportlerparty war natürlich auch immer eine ganz besondere. Und dann hat man einfach keine Beziehung aufbauen können. Und man war in dieser Anonymität ein bisschen abgetaucht. Und dann wollte ich auch nach 2-3 Semestern wollte ich Medizin studieren. Ein Fußballkollege hat mir sein Kinesiologiebuch über die Semesterferien gegeben. Das fand ich total spannend, dass ich den Menschen mal so für mich verstehe. Es wäre die dümmste Entscheidung gewesen. Also ich bewundere alle Mediziner, aber für mich wäre es die falsche Fachrichtung gewesen. Dann kam aber die Zusage aus Spanien und dann war das Abenteuer. Also ein Jahr in Spanien, ein Jahr am Strand leben in Valencia. Und da hat sich das dann so ein bisschen gefügt, dass da jemand war, der in meine Fähigkeiten auch geglaubt hat, weil ich wusste ja auch nicht, bin ich in der Lage, irgendwann mal einen akademischen Weg einzuschlagen.
Ja. Das klingt doch echt spannend. Wie ist es zu Valencia gekommen dann?
Ich habe mich dann dieses Erasmus-Programm, das habe ich mitbekommen und dann habe ich mich beworben. Auch da keine Vorbilder gehabt und dann haben die gesagt, okay, was wird's jetzt, Sevilla, Salamanca oder Valencia? Und dann habe ich gesagt, okay, was liegt am Strand? Dann gehen wir dahin und dann sind wir nach Valencia gegangen und das war großartig. Ja. Das hat mein Leben verändert. Okay. Und dann muss ich auch sagen, da wurde ich erst erwachsen. Da gab's eine Professorin, die hat mich ins Graduiertenprogramm hochgezogen. War ich völlig überfordert inhaltlich, aber die hat mich bestärkt und da ist dann Selbstvertrauen entstanden und dann waren Dinge, die vorher für mich fremd waren, betriebswirtschaftliche Handwerksfelder wie auch einfach Management, Finanzmanagement, internationales Management, da habe ich mich drauf eingelassen und habe dann übers Machen gemerkt, dass mir es leicht fällt und wenn man in was gut ist, davon bin ich überzeugt, dann macht es einem irgendwann auch automatisch Spaß und so kam es dann irgendwann, dass ich mir das Handwerksfeld Finanzen. Ich habe dann irgendwann Steuerscheine gemacht. Also wenn sie mir das mit 18, 19 gesagt hätte, dann hätte ich gesagt, also das ist jetzt nicht die Headline, die ich abends beim Feiern gehen raushauen will, dass ich was mit Steuern und Bilanzen mache. Aber es hat mich nachher tatsächlich auch begleitet und begeistert. Ja.
Das ist wirklich faszinierend. In welchen Bereichen hat die Professorin Sie da entdeckt? Also erinnern Sie sich noch an die Veranstaltungen, die Sie bei ihr hatten?
Ja, das war Unternehmensstrategie. Und wir haben einfach über globale Unternehmensstrategien gesprochen und das hat mich von Anfang an begeistert. Das begeistert mich auch heute im Tun. Am liebsten mache ich bei uns die strategischen Themen und wie ändern sich Geschäftsfelder, wie ändern sich Herausforderungen und wie bleibt man agil und passt sich an. Und dann haben wir damals über die klassischen Themen Nokia, Canon und Fotoindustrie gesprochen und da bin ich ihr anscheinend irgendwie durch schlechtes Spanisch vielleicht aufgefallen und gesagt, den nehmen wir mal da rein und das fand ich dann spannend. Ich hatte niemanden, der promoviert hat. Ich wusste gar nicht, wie es funktioniert. Alleine diese Begrifflichkeiten, Dissertation, Promotion, bis ich das alles differenzieren konnte. Und die hat an mich geglaubt, hat mich daran bestärkt. Und dann bin ich mit einem anderen Mindset zurück nach Saarbrücken, habe mich dann an einem Lehrstuhl beworben und bin als Hilfswissenschaftler dann so langsam reingerückt. Und dann fand ich diese damaligen kleinen Hasenstelle, in denen wir wissenschaftliche Mitarbeiter gelebt haben, das fand ich dann mein erstrebenswertes Jobziel.
Ja, waren das so Großraumbüros oder was?
Nein, das waren wirklich altes Gebäude und da hat halt gerade ein Schreibtisch reingepasst und so ein kleines Bücherregal und nach dem Studium war das dann mein Wunsch, in so einem kleinen Hasenkasten zu sitzen und dort meine Sprechstunden und Diplomanten zu betreuen. Ja.
Wie schön. Also, glaube ich, einmal nochmal kurz festhalten, wie klasse Erasmus ist. Also, das ist ja, was Sie jetzt sagen, ein super Testimonial. Wahrscheinlich eine der besten Erfindungen der EU, die es jemals gegeben hat. Muss man sagen, das ist ja eine richtig schöne Geschichte.
Drei Ausrufezeichen.
Ja, toll. Genau, das heißt, also dann sind Sie zurück nach Saarbrücken, Studium abgeschlossen. Und genau, wie ging es dann weiter? Sie haben gerade schon im Grunde da angesetzt, dann, Richtung...
Dann hat mir das Studium sehr viel Spaß gemacht, weil ich mir dann im Hauptstudium, das war damals so, konnte man sich seine Schwerpunkte selber aussuchen. Und das war dann internationales Management, das war Medien- und Kommunikationsmanagement und dann war es vor allen Dingen auch das Thema Finance, Accounting. Und da habe ich die Chance eigentlich an einem Bankenlehrstuhl bekommen, einfach... obwohl ich gar nichts im Banking gemacht habe, aber da gab es jemanden, der mich wiederum identifiziert hat und der mir die Chance gegeben hat. Und das war die zweite Person in meiner akademischen Laufbahn, mein späterer Doktorvater, der kein Professor war wie alle anderen damals, der weniger so in diesem Standesdünkel unterwegs war. Und der hat eigentlich mich als Person sehr, sehr verändert. Er war jetzt nicht der Mentor, der mich an die Hand genommen hat, aber der einfach mir andere Perspektiven aufgezeigt hat. Und dem habe ich dann viel zu verdanken. Der hat mir gezeigt, was es heißt, einfach Neugierde in allen Bereichen auch noch ausleben zu können, gar nicht zu früh in eine Spezialisierung zu gehen. Ich bin der personifizierte Generalist und davon lebe ich heute noch. Er hat mich dann ganz früh ins kalte Wasser geworfen, war in ganz jungen Jahren Dozent, intern, extern. Und dann wollte ich Professor werden. Ich habe promoviert und da an der Uni gearbeitet, um eine Professur zu streben. Das fand ich einen absoluten Traumjob anfänglich.
Kann es auch sein. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die sagen würden, ist ein Traumjob. Genau. Bleiben wir nochmal ganz kurz bei, was mich nochmal interessieren würde, weil Sie das so klar gesagt haben, der Erste in der Familie auch, der studiert hat und gleichzeitig natürlich diese eigentliche, habe ich so gehört, schon auch lange Leistungssport. Also Sie haben Sie haben das so ein bisschen runtergespielt, aber ja schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau auch gespielt. Wie hat das Umfeld darauf reagiert, dass Sie sich so verändert haben? Also vom irgendwie, Sie haben selbst gesagt, feiernden Sportler, der jetzt dann aber nach Valencia geht und plötzlich seine Berufung findet, so klingt das ja, und voll ernsthaft wird und jetzt sogar sagt, ich promoviere jetzt übrigens. Wie hat die Familie, wie haben vielleicht die Sportler-Clique, was haben die gesagt?
Ja, interessant. Da fällt mir gerade so ein Interview ein. Wir sind Meister geworden, sind aufgestiegen und hat unser Trainer am Ende ein Zeitungsinterview gegeben und sollte zu jedem Spieler ein, zwei Sätze sagen. Wenn der dann zu jedem Spieler gesagt hat, Mensch, der hat ein super Freistoßtor gemacht und der hat unglaubliche Intensitätswerte, zu allem fußballerisch was gesagt. Und bei mir hat er nur gesagt, ja, er ist wahrscheinlich der Schlauste in unserem Team. Das war irgendwie auch wertschätzend, aber ich hätte auch gerne was zu meinen fußballerischen Fähigkeiten gehört. Nein, also in meinem Umfeld war es dann schon so, die engsten Freunde sind dann auch studieren gegangen. Das ist ja auch eine Generationsfrage. Also ich glaube dann auch in unserer Generation war es dann selbstverständlicher, dass man studiert hat. Meine Eltern haben mich bei allem immer bestmöglich unterstützt. Die hatten natürlich schon, selbst als ich mit Anfang 20 noch nach Spanien gegangen bin, haben die sich noch ein bisschen Sorgen gemacht, ob der Junge das so hinbekommt, aber haben mich bei allem unterstützt. Jetzt gar nicht so finanziell, weil ich das gar nicht so auch wollte. Also in Spanien musste da immer arbeiten. Ich habe das Geld weil wir natürlich auch viel feiern war und viel gereist ist. Das war am 24. war das knapp. Und zum Glück habe ich dort Fußball spielen können.
Ja, okay.
Da ein paar Euro bekommen. Dann hat man auch im Nachtleben ein bisschen gearbeitet. Das waren zwei wichtige Jobs. Also weniger des Geldes wegen, aber auch für die Miete und das Essen, aber vor allen Dingen für die soziale Komponente und dann einzutauen, weil die Erasmus-Bubble, da spricht man international Englisch oder Spanish. In der Fußballkabine wird man auf seine Unzulänglichkeiten sprachlicher Natur sehr straight angesprochen. Okay. Und das hat mir dann auch in der Sprache und ins Eintauchen in die echte Community geholfen. Also auch mal aus der Erasmus-Bubble dann versuchen auszubrechen.
Richtiges Fußballer-Spanisch. Was haben Sie denn im Nachtleben gearbeitet?
Ja, ich hab gekellnert. Das war so mal nicht an der Tür, sondern man hat da einfach versucht. Ich habe dann auch mal irgendwann auf einer Messe für Catering gearbeitet. Das war ganz toll, weil da ist natürlich nachher ganz viel übrig geblieben. Und wenn ich dann in meinem 200-Euro-Zimmer dann auf einmal einen Lachs mit irgendwelchen goldenen Verzierungen mit Blattgold und auf einmal die Champagnerflaschen in der WG-Zimmer im Kühlschrank hatte, da habe ich mir natürlich nochmal ein paar Freunde gemacht. Ja.
Also das war der Sinn von, da ist was übrig geblieben. Ich dachte gerade, davon ist auch noch heute was übrig geblieben, aber es war so konkret.
Ja, auch schön. Übrig geblieben ist natürlich schon auch diese diese Kundenorientierung, also schon den Serviceorientierung. Also ich musste dann am Anfang lernen, du lachst die ganze Schicht. Du bist freundlich, du bist empathisch und das hat mir mit Sicherheit auch geholfen. Und es ist halt ein Knochenjob, das habe ich gemerkt. Es ist nicht feiern oder socializen, es ist wirklich eine sehr anstrengende Arbeit.
Gut, genau, dann ging es weiter. Promotion, haben Sie vorhin schon gesagt. Das ist ja durchaus auch spannend. Das Promotionsthema war, wenn ich mich richtig erinnere, in Richtung Bilanzen von Fußballvereinen. Ja, genau. Es ist fast eine rhetorische Frage, wie ist es denn dazu gekommen?
Ja, es kam eigentlich dazu, weil ich habe gedacht, okay, mit Fußball kann ich nicht promovieren. Und ich bin ja auch in einem Bankenlehrstuhl, ich muss irgendwie was Anständiges machen. Und dann war Finanzmarktkrise, Lehman Brothers, was ich dort lustigerweise am Tag, als Lehman Brothers down gegangen ist, war ich als Tourist an der amerikanischen Börse.
Ach, okay.
Das war sehr prägend. Und dann hat die Finanzmarktkrise mit ihren Regulierungen hat eigentlich mein Dissertationsthema zunichte gemacht, weil ich einen Umstand identifiziert hatte, den ich verbessert wissen wollte mit Vorschlägen und die waren dann obsolet. Und dann hatte ich nicht mehr so viel Zeit für ein Fußballthema zu finden. Dann hat mein Doktorvater damals gesagt, du musst dir ein Thema aussuchen, was dich begeistert, was dich samstags abends um 10 Uhr aus dem Bett zieht. Und dann habe ich gesagt, wenn ich da nicht unterwegs bin, dann gucke ich das aktuelle Sportstudio. Und dann kam so, dass es eine Brücke gab von der Saarbrücker Universität zu ein paar Themen, auch bei der Hertha, bei Schalke. Da gab es ein paar Bilanzierungsfragestellungen. Und dann hat er damals gesagt, dann machen Sie das doch. Und dann bin ich da eingetaucht. Und das Schöne war, vor allen Dingen damals war die Fußballwelt sehr wenig reguliert. Und da gab es schon ein paar Ansätze und die habe ich hoffentlich dann auch sauber herausarbeiten können, wie man das verbessern kann. Also meine Doktorarbeit hatte, das ist ja eher seltener der Fall, hatte tatsächlich für mich auch eine Umsetzungswirksamkeit. Ich habe da immer wieder nochmal reinschauen dürfen. Find's dann auch nett, wenn ich sie bei dem einen oder anderen Kollegen im Büro stehen sehe. Also für mich war es jetzt nicht nur also vielleicht auch, wie es heute manchmal anzutreffen ist, um den Titel zu bekommen, Position zu bekommen. Nein, ich habe 5 Jahre promoviert. Mal mehr, mal weniger intensiv. Und ich hatte auch den Anspruch, die beste Note zu erreichen, um dann eben die Professorenlaufbahn einzuschlagen, was bis zum letzten Tag auch immer noch ein Wunsch war. Also von daher, ich habe das sehr, sehr ernst genommen und sehr viel Arbeit, Disziplin, Durchhaltevermögen da reingesteckt und da natürlich mich wirklich kennengelernt in der Zeit.
Ja, und anscheinend da wirkliche wissenschaftliche Beiträge gebracht, das haben Sie schön dargestellt. Jetzt haben Sie gerade ja nochmal gesagt, der eigentliche Plan war, Professor zu werden. Was ist passiert, dass es dann nicht so kam?
Ja, es ist passiert, das System hat mich abgeschreckt damals. Okay. Ja, ich habe natürlich an der deutschen Universität geforscht und gelehrt, normativ noch, nicht empirisch. Und damals hat man einen gewissen Nachteil dazu gehabt. Dadurch ist natürlich der internationale Kontext ein bisschen weggefallen. Und wovor ich total Angst hatte, meine Selbstbestimmung zu verlieren. Und ich hatte Respekt davor, dass ich dann irgendwann in Ruf in einer anderen Stadt, ich möchte jetzt gar keine nennen, um niemanden zu diffamieren, aber nicht selbstbestimmt mir die Ortsauswahl zu übernehmen. Und das war dann der Grund. Und dann habe ich irgendwann auch gedacht, warum auch immer ich ja BWL studiert habe, irgendwann hat es mir ganz viel Spaß gemacht, die Wirtschaftswissenschaften. Aber ich bin mir schon immer vorgekommen wie in diesem Elfenbeinturm. Ich erkläre jetzt Unternehmen, wie sie agieren sollten, ohne auch nur mal wirklich ernsthaft in die Anwendung zu kommen. Und dann war es klar, dass ich in die Anwendung kommen wollte und das idealerweise dann aus der Vogelperspektive. Und da man selber selten als Universitätsabsolvent als Vorstand anfängt, habe ich mir zumindest mal eine Stelle gesucht, wo ich dem Vorstand sehr eng über die Schulter schauen konnte. Und so kam es dann zur Anstellung bei der Allianz in München als Vorstandsreferent für den Strategiebereich.
Ja, das ist dann auch tatsächlich sehr, sehr strategisch ausgesucht. Das ist ja durchaus dann klassisch, dass man sagt, man geht mal in die Vorstandsassistenz. Genau. Und dann, wie kam es zu dem Wechsel wieder zurück zum Sport?
Ja, ich habe dann schon auch immer geguckt, das mache ich bis heute, ich mache jedes Jahr für mich eine Fortbildung. Ich habe dann noch mal ein MBA Sports Management gemacht, weil ich das auch noch mal besser verstehen wollte. Ich war jetzt vor 2 Monaten, durfte ich das erste Mal über den Harvard Campus gehen, auch bei einem Leadership-Programm. Das fasziniert mich immer noch. Das zieht sich wie so in diese akademische Campuswelt, die zieht sich wie so ein roter Faden durch meine Karriere, durch mein Leben, weil es mich einfach auch auch begeistert. Der Sprung nach München kam dann, dass ich in meiner Dissertation nach Hamburg kam dann so, weil ich in meiner Dissertation auch den HSV ein bisschen kritischer begleitet hatte und meine Dissertation dann zum HSV geschickt habe. Und der HSV war damals in der Phase, als er ausgegliedert hat, also eigentlich die Transformation in eine professionelle Organisation, aus welchen Gründen auch immer, vollziehen musste. Und so sind wir ins Gespräch gekommen. Ich hatte dann mein Kennenlerngespräch. Als Vorstandsreferent hat man nicht so viel Freizeit. Deswegen musste das dann irgendwo in Bayern stattfinden. Und das war dann beim Relegationsrückspiel. Die HSV-Fans haben es vor Augen. In Fürth. Mhm. Große Anspannung.
Wann nochmal?
2014. Und dann haben wir uns vor dem Spiel getroffen, bis zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich das wichtigste Spiel der Vereinsgeschichte, was die existenzielle Perspektive anbelangt. Die Kollegen waren auch ein bisschen angespannt und so haben wir uns kennengelernt und dann habe ich im Oktober 2014 tatsächlich angefangen und da hat mein Umfeld dann tatsächlich gesagt, hast noch alle Tassen im Schrank, ne? Also weil ich bei der Allianz, ich habe, sagen wir mal, die Pflicht hinter mich gebracht, diese Vorstandsreferenz, das sind keine Herrenjahre, aber unglaublich tolle Zeit gehabt, viel gelernt. Und dann war ich eigentlich auf einem sicheren Führungskräftetrack. Und in dem Programm wollte die Allianz ihre zukünftigen Vorstände über 7, 8 Jahre auswählen, hat das sehr gut konzipiert und eigentlich ist da auch keiner freiwillig raus. Und dann erst recht nicht für einen Fußballclub. Und mich haben bei der Allianz haben mich ganz viele davor gewarnt, wie unsicher das ist. Auch meine Familie, ich bin ja eher der unternehmerische Geist, der risikoaffin und meine Eltern kommen eher aus einem sicherheitsorientierten Umfeld und dann, ja, jetzt da auch in einem befristetes Verhältnis und. Und ich bin sehr froh, dass mich das nicht beeinflusst hat. Das hatte ich aber auch kein einziges Mal in Frage gesetzt, weil am Ende hat mich diese Emotionalität, die hat mich, diesen Kick brauche ich, den brauche ich bis heute. Also Allianz war von der Struktur her großartiger Job, großartiges Unternehmen. Ich habe es schon mal in dem Interview gesagt, aber man hat sich eben montags keine High Fives auf den Gang gegeben, wenn es nicht gehagelt hat. Ja. Und im Fußball ist dieser Samstagmittag 15:30 Uhr, das ist wie so eine Droge. Ja. Und da arbeiten wir alle in der Organisation gemeinsam hin und den Kick, den liebe ich und dafür bin ich auch total dankbar, dass ich in so einem Umfeld arbeiten darf.
Aber das klingt ja so, Sie haben gar nicht lange gefackelt, als dann das Angebot kam.
Ja, das ist so.
Wie schön. Und dann kann man auch nochmal festhalten, ich habe es richtig verstanden, Sie haben von sich aus Ihre Dissertation einfach mal Richtung HSV geschickt. Also ein kleines Anschreiben dazu. Das interessiert Sie vielleicht oder wie?
Genau, genau. Das wird hingeschickt und habe gesagt, vielleicht sind Sie noch nicht drüber gestolpert. Natürlich nicht, weil im Management, wann liest man sich eine Dissertation mit? Das bekommen wir gar nicht mehr mit. Und Initiative ergreifen. Weil damals war es so, ich hoffe, das ist heute besser, in die Fußballbubble damals reinzukommen, war unglaublich schwierig. Und ich stehe selber dafür, ich hatte kein Netzwerk, ich hatte kein Vitamin B, ich kannte in Hamburg. Niemand. Hamburg war, seit ich 20 Jahre alt bin, war es meine absolute Lieblingsstadt. Mhm. Ich wollte unbedingt hierher und mir hat keiner geholfen. Ich kam nicht über den Buddy oder den Präsidenten oder sonst was rein und das war die größte Stärke, die ich haben konnte. Ich konnte ganz unbefangen diesen Club, diese Stadt inhalieren mit allem, was dazugehört. Und jetzt bin ich verantwortlich für diese Einstiegshürden abzubauen, zu merken, dass die Öffentlichkeit merkt oder auch die Studierenden merken, der HSV Fußballclub ist nicht nur für weiße Männer, die aus dem Fußball und BWL studiert haben, offen, sondern für alle Fachrichtungen, für alle Dimensionen, also Stichwort Diversität. Wir kämpfen gerade sehr drum, auch junge Frauen davon zu überzeugen, sich bei uns zu bewerben und das Jobbild Fußballbranche für sich ins Kalkül zu ziehen. Und das ist nicht so ganz einfach, da müssen wir in Vorleistung.
Ja, wir sind ja auch sehr aktiv, was Frauenfußball angeht, ne? Ja. Habe ich wahrgenommen. Genau. Wie schön. Also was für ein tolles Beispiel, wie weit eine Dissertation tragen kann. Ne? Muss man ja wirklich an der Stelle nochmal sagen. Das ist, glaube ich, aber auch wirklich selten in der Form. In eine Sache würde ich nochmal gerne reingehen, weil Sie haben das vorhin schon mal angedeutet, die Geschichte, Sie waren ja auch beim HSV dann dabei, als es in der zweiten Liga wahrscheinlich alles nochmal schwieriger war. Sie haben im Grunde den Abstieg mitgemanagt. Ist das Bild korrekt? Genau. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, klar war ich auch schon mal im Volkspark. Das ist ja eine richtig fantastische Atmosphäre. Die Hütte da ausverkauft ist. Ja, alles ist sehr emotional. Und viele Leute mit vielen Träumen ja auch für den, in dem Fall für den HSV. Und jetzt sind Sie aber ja schon auch jemand, der halt den Blick für die Zahlen hat. Und jetzt sehen Sie dann in Ihrer, sagen, vermutlich Excel-Tabelle, ja, das hat aber auch Grenzen, ja. Bestimmte Sachen gehen nicht. Wie halten Sie diese Spannung aus zwischen diesem Mensch, jetzt wäre es nicht cool, jetzt noch diesen oder jenen zu holen und dann aber auch sagen zu müssen, nee, guck mal, ja, aus was für einer Lage der Verein hier jetzt gerade kommt, wir müssen konsolidieren.
Kann man nicht besser formulieren, aber genau das ist meine Jobbeschreibung.
Genau, aber wie halten Sie diese Spannung aus?
Ja, ich glaube, dass das Geschäftsmodell Fußballclub nicht so kontrovers ist, also das ist oder nicht so kompliziert ist. Das ist keine Raketenwissenschaft. Ein Fußballclub ist vom Geschäftsmodell eigentlich relativ simpel im Vergleich zu neueren Geschäftsmodellen. Die besondere Spannung, die besondere Herausforderung haben Sie gerade beschrieben. Die Dynamik, die Emotionalität, die Kurzfristigkeit. Während wir bei der Allianz oder in anderen Unternehmen oder auch besser gesagt bei der Hanse Merkur hier ums Eck, haben wir einmal im Jahr haben wir Bilanzpressekonferenz. Ja, und dann wird eventuell auch der strategische Weg zumindest mal angeschnitten, weil alle wissen, Strategie bedeutet 3 bis 5 Jahre und dann bewerten wir das. Und dann gibt es Zwischenetappen, das sind die Bilanzpressekonferenzen, die ist einmal im Jahr. Bei uns ist die jeden Samstag. Mhm. Jeden Samstag wird die kommunizierte Strategie in Frage gestellt. Jeden Samstag wird eventuell der Trainer in Frage gestellt, werden Funktionäre in Frage gestellt, werden Investitionsentscheidungen im Millionenbereich in Frage gestellt. Eine Woche ist er super, nächste Woche ist es der größte Fehleinkauf. Und da kann man natürlich mit einer gewissen Sachlichkeit reingehen und auch mit dem akademischen Hintergrund und im Universitätssaal sagen, ja, aber man muss sich anhand der Strategie entlanghangeln und seine Prinzipien haben. Die Komplexität und die Schwierigkeit entsteht dann aber im täglichen Doing, die Thermik. Und da sind wir ja in Hamburg in einem ganz besonders thermischen Umfeld. Ja. Wir haben viele Stakeholder, wir haben Fans, wir haben die Gremien, wir haben viele Menschen, die es erfreulicherweise gut mit uns halten, auch Menschen, die sich für den HSV interessieren, den vielleicht ein bisschen kritischer betrachten, aber wir generieren ganz viel Aufmerksamkeit und das ist auch gut so. Und dann ist auch noch das mediale Umfeld da. Und da seinen Weg nicht zu verlieren und da alle aligned zu halten. Das ist der Unterschied, warum wir es letztes Jahr geschafft haben und die Jahr zuvor nicht. Weil wir diesen Schulterschluss alleine als Vorstand bekommt man das nicht hin. Das bekommt man nur mit den gesamten Kolleginnen und Kollegen hin, mit dem Aufsichtsrat, mit den Gesellschaftern. Das ist ein sehr komplexes Konstrukt und das steigt und fällt mit Kommunikation, mit einer wertschätzenden High-Performance-Kommunikation. Und damit meine ich Beziehungspflege. Wir schätzen und respektieren uns und auf der Basis dann aber auch in der Lage sein, kritisch miteinander zu sein, zu challengen und nicht zu sagen, du lieber Vorstand, du bist für Finanzen verantwortlich, du bist für Marketing verantwortlich, du bist für Sport zuständig und jeder lässt den anderen in Ruhe und wir generieren so eine Burgfriedenmentalität, damit jeder seine Themen durchbekommt. Das sieht man bei Clubs heute oder früher auch noch bei uns und das war mein Learning über die Jahre, dass wir da mehr in Konflikte gehen müssen, mehr in die Reibung und dafür bin ich meinen Kolleginnen und Kollegen dankbar, dass sie das Sparring auch aushalten, da gehören ja immer zwei dazu und das war aus meiner Sicht dann auch der Kern in der Kabine unten. Also unsere Kabine war tolle Menschen in den letzten Jahren, vielleicht ein bisschen zu nett. Mhm. Wir haben letztes Jahr wirklich aktiv eine Leadership Group gegründet, wo wir die Sachen
mit der Mannschaft
aufs Tablett bringen. Ja, also wo wir sagen in der Gruppe, was stört euch? Sprecht es an, nicht hintenrum, nicht übereinander, sondern miteinander reden. Auf der Basis, dass ich sage, ich mag dich, ich bin ein Fan von dir. Aber gestern, das kannst du so nicht machen. Du warst zu spät im Training, das geht nicht. Und dass wir das nicht immer nur den Trainer leisten lassen. Und das ein bisschen komplexer dann auch in die Organisation zu bringen. Wir waren letzte Woche mit unseren Führungskräften 2 Tage in Kopenhagen und haben genau die Themen angesprochen. Wie schaffen wir es auf dieser Vertrauensebene nochmal mehr die nächsten Schritte? Das bedeutet High Performance, dass man immer wieder ins Challenging kommt.
Ja, sehr schön. Das beschreibt was ganz Ähnliches, das wir hier auch machen. Ich nenne das immer Kultur der Kommunikation. Das ist ja letztlich das, was Sie da auch beschreiben, dass man sich auf Augenhöhe begegnet und tatsächlich heraus auch im Grunde psychologische Sicherheit ja herstellt, dass man sagt, ja, ich bin okay, du bist okay, aber das noch kombiniert mit High Performance, dann haben wir ja genau den Exzellenzanspruch, den vermutlich auch dann Bundesliga-Club mit einer Exzellenz-Uni wirklich zusammenbringt, ja, mit so ganz ähnlichen Motivlagen. Ja, danke für die Einblicke. Jetzt ein Teil davon klang ja aber fast so wie die Festrede zum Aufstieg, ja. Gab's denn auch mal einen echten einen schwierigen Moment? Weil im Zweifel sind Sie dann ja doch als derjenige, der für die Finanzen verantwortlich ist und auf einem harten Konsolidierungskurs, der auch der Spaßverderber ist. Also mögen Sie uns einen Einblick geben, was vielleicht auch mal schwierig war?
Permanent. Also natürlich war es in der Vergangenheit so, wir sind aus diesem Konsolidierungspfad ja jetzt seit geraumer Zeit raus. Wir sind jetzt nicht reich und schwimmen im Geld, aber wir sind mehr als gesund. Und jetzt gucken wir nach vorne. Jetzt geht es eher darum, dass ich meine Kolleginnen und Kollegen dazu anhalte, in Zukunftsfelder zu investieren. Wir haben eine Handlungsfähigkeit, auch mit unserer Mitgliedschaft. Wir wollen in Zukunftsthemen investieren. Wir investieren in den Frauenfußball, wir investieren in das Umfeld, auch in die Kooperation mit dem Universitätsklinikum, dem UKE Athletikum und solche Themen, um den Club auf ein anderes Level zu bringen. In der Konsolidierungsphase gab es permanent Stresspunkte, weil natürlich Transferphase bedeutet, das ist jetzt der eine Stürmer, den müssen wir machen. Wenn wir den nicht machen, dann steigen wir ab oder wir steigen nicht auf. Und wenn das jetzt nicht passiert, dann, Erik, bist du der Verantwortliche, der das nicht möglich gemacht hat. Und aus dieser Schleife müssen wir rauskommen. Und das haben wir dann gemacht, indem wir nicht mehr über Spieler formuliert haben. Wir haben die Transferstrategie in Situationen formuliert, als wir nicht diesen unmittelbaren Druck haben. Also ich bin ein Fan davon, das war letzte Woche auch ein großes Thema, die wichtigen Dinge zu machen, bevor sie eilig werden. Also nicht im Transferfenster zu sprechen, was für Profile wollen wir denn? Und was maß ich mir an, jetzt über den einen oder anderen Spieler, auch mit meiner fußballerischen Vergangenheit, da habe ich absolute Experten. Wir haben tolle Scouts, wir haben eine tolle sportliche Leitung. Die machen jeden Tag nichts anderes. Aber ich muss schauen, ob es in unser Setup für die nächsten Jahre passt. Und da diesen Schulterschluss hinzubekommen, zu sagen, in der Entscheidungssituation, passt das zu unserer ursprünglich formulierten Strategie oder ist es jetzt aus der kurzfristigen Emotionalität entstanden? Und auch quasi das Commitment von allen einzufallen. In dem Moment, wenn wir die Transferstrategie formulieren, dass jeder sagt, okay, dazu committe ich mich. Wir verpflichten keinen überspitzt formuliert, auch wenn wir Vorletzter sind, verpflichten wir keinen 36-jährigen Stürmer, der uns 3 Monate weiterhilft und geben dem einen 3- bis 4-Jahres-Vertrag. Das ist ja mein Blick, ist der über den nächsten Spieltag, über das Saisonende hinaus, was die Zukunftstauglichkeit anbelangt. Und das kollidiert natürlich mit dieser Kurzfristigkeit, die insbesondere im Sport vorherrscht. Und um aus diesem Thema, aus diesem Fingerpointing rauszukommen, brauchst du erstmal diese strategische Grundlage auf einem weißen Papier festlegen, was wollen wir die nächsten 2, 3 Jahre erreichen. Und das gelingt uns immer besser. Und vor allen Dingen jetzt die Transferperiode, ich will gar nicht sagen, ob sie gut oder schlecht war, wir sind grundsätzlich zufrieden, hat aus unserer Sicht funktional war sie gut, weil wir sehr eng, sehr abgestimmt zwischen Sport und dem strategischen und dem kaufmännischen Bereich zusammengearbeitet haben. Und da sind wir jetzt aus meiner Sicht auf einem sehr guten Weg.
Sehr gut, genau. Wir kommen so langsam zum Ende. Ich wollte einmal nochmal, weil Sie gerade auch schon angesprochen haben, es gibt eine Kooperation zum Beispiel mit dem UKE, das Athletikum. Gibt es andere Berührungspunkte mit Hamburg als Wissenschaftsmetropole oder womöglich gar der Uni? Waren Sie schon mal auf unserem Unicampus?
Ja, ich war in meiner Anfangszeit, habe ich auch mal Tage in der Stabi verbracht. Weil mich der universitäre Rahmen, der inspiriert mich. Bücher inspirieren mich. Nicht, dass ich sie alle immer lesen würde oder könnte, aber Menschen, die um mich herum vertieft in Bücher sind, die machen was mit mir. Und als es dann in der ersten Zeit, in meiner Anfangszeit beim HSV, ging es viel um Löcher stöpfen. Und auch ein paar komplexere Themen aufarbeiten, auch von der Vergangenheit. Und tatsächlich habe ich da, und das war dann am Wochenende, musste ich dann auch mal ein bisschen mehr ins nochmal wissenschaftlichere Denken kommen. Das mag man gar nicht so glauben, weil es ist dann jetzt nicht nur Einnahmen generieren, Zahlungen strecken, sondern es war ein bisschen komplexer. Wir mussten dann auch Stellungnahmen formulieren und so weiter. Und dann habe ich mich da reingesetzt und habe mich quasi von den Studierenden um mich herum inspirieren lassen. Da gab es auch noch das eine oder andere Grundlagenwerk, auf das ich zurückgegriffen habe. Und das war eine schöne Zeit. Ich mag das, hier auf dem Campus zu sein. Jetzt war ich schon lange nicht mehr da. Ja. Wir haben dann auch mal mit der einen oder anderen Abteilung eine Kooperation gestartet, aber gerne noch mehr. Ich bin ein großer Freund von der Exzellenz unserer Uni hier in Hamburg zu profitieren und wir bringen dann gerne die Emotionalität und auch die Sportlichkeit und eventuell dann die Anwendungspraxis hier rein. Da freue ich mich drauf.
Aber wie schön, dass Sie dann auch gerade die SUB, die Staats- und Universitätsbibliothek, erwähnen, die einfach genau das auch sein sollen. Ein offener Lehr- und Lernort gerade. Ne? Das ist ja klasse. Das fand ich jetzt wirklich überraschend. Können wir aber, wie ich sage, nochmal Werbung und Gruß an die SUB. Das ist wirklich schön und gerade auch diese Campus-Situation da ist klasse. Nee, bin ich auch gespannt, was wir vielleicht genau als exzellente Institutionen Hamburgs da noch auf die Beine stellen können. Ich habe noch zwei Fragen zum Abschluss. Die eine wäre, wenn wir jetzt zurückdenken an den 20-jährigen Erik. Mhm. Sie könnten jetzt die Gesetze der Physik außer Kraft setzen und Sie könnten jetzt dem nochmal was zurufen, damals in Illingen, er hat gerade sein Abi in der Tasche. Was wäre das?
Schöne Frage. Es hat sich für mich sehr gut gefügt in der Rückschau. Das hat damals, es gibt nicht diese eine magische Formel für den Lebensweg. Ich habe an ein paar Punkten einfach auch Glück gehabt und war vielleicht dann auch fleißig genug, um dann auch bereit zu sein für die Opportunitäten, die aufgegangen sind. Dem 20-jährigen Erik würde ich vielleicht noch mal mehr zusprechen und ihm noch mal mehr Wind in seine Flügeln geben, noch mutiger in der Zeit auch zu sein. Das Jahr in Valencia hat mich so begeistert. Meinem Sohn, der jetzt bald 2 wird, den werde ich, wenn er das möchte, dabei unterstützen, jedes Jahr woanders hinzugehen. Natürlich das Thema Bildung so lange wie möglich zu genießen, weil arbeiten tun wir früh genug und lange genug. Das finde ich auch ein bisschen schwierig für die Generation jetzt. Also 3 Jahre studieren und dann ins Arbeiten kommen. Genießt die Zeit noch, diese Freiheit. Zeit ist das kostbarste Gut. Es ist ja irgendwie schade, dass man in dem Alter dann meistens dann nicht so die finanziellen Mittel hat. Aber ich bin danach nochmal irgendwann between 2 Jobs 3 Monate um die Welt gereist. Das war der zweite Moment. Am besten bildest du dich übers Reisen, über Kommunikation. Und ich würde dem jungen Erik dann nochmal sagen, noch mehr die Welt entdecken, die Neugierde noch mehr ausleben, weil nachher, man bildet sich ein, da macht man halt irgendwie alle 5 Jahre eine Weltreise. It's not gonna happen. Dafür liebe ich auch meinen Job. Und ja, das würde ich ihm vielleicht mit auf den Weg geben, da nochmal mehr outgoing zu sein. Südamerika, Afrika, da gibt's für mich noch ganz viel zu entdecken. Das wird jetzt ein bisschen schwieriger.
Genau, mal gucken, wo es den HSV noch so hinträgt, dann im Weltpokal und vielleicht einmal noch umgedreht, wenn man jetzt den 20-jährigen Erik fragen würde und der würde Sie jetzt heute sehen, was würde den überraschen oder worauf wäre der vielleicht auch so leise stolz?
Na, das ist eine schöne Perspektive, muss ich kurz drüber nachdenken, aber ich danke dem jungen Erik dafür, dass er damals so neugierig war. Dass er für alles eine Offenheit hatte und die Neugierde, für die man ja gar nicht so viel kann, die ist ihm ja einem so ein bisschen in die Wiege gelegt, die auch auszuleben. Also diese Ausflüge in die anderen Fakultäten, die Ausflüge in die anderen Perspektiven, in eine faktenbasierte Welt, die einem zuerst fremd war. Und ich muss sagen, der Schritt in die universitäre Laufbahn, der ist mir am Anfang sehr schwer gemacht worden. Ich habe mich da wie ein Außenseiter gefühlt, weil ich nicht diese Eintrittschancen hatte. Und da danke ich dem jungen Erik, dass er sich da von Widerständen hat nicht abbringen lassen, weil da waren auch viele Neins dabei. Das ist jetzt so ein bisschen untergegangen. Aber mich hat auch mal ein Lehrstuhl, das war ganz prägend, ich habe mich beworben, das war mein absoluter Traumlehrstuhl, da zu arbeiten, der hat mich eigentlich jetzt rückblickend auf eine ganz schmerzvolle Art und Weise abgewiesen. Das hat mich in meinem Urglauben echt ein Stück weit erschüttert. Das war die größte Enttäuschung wahrscheinlich beruflich. Ich habe das nicht verstanden und das hat mir damals den Traum vom Promovieren genommen. Dann kam es über eine glückliche Führung, dass ich es nochmal machen durfte und der junge Erik hat dann das war eine halbe Stelle, die wurde dann aufgewertet zu einer Zweidrittelstelle, also faktisch hat man kein Geld verdient. Und der Erik war aber so mutig und hat die Chance am Schopfe gepackt und ist 100% rein. Und das war vielleicht keine Selbstverständlichkeit. Wenn man da das Wort Stolz, mit dem ich mir normalerweise ein bisschen schwer tue, verwenden darf, wahrscheinlich da.
Wie schön. Dann herzlichen Dank, dass du heute hier warst, lieber Herr Huber.
Danke fürs Interesse. Huber, hat Spaß
mein
gemacht.
Gott. Danke. Tschüss.
Tschüss.